Hallo zusammen, auch von mir. Ich möchte ein bisschen da anknüpfen, worüber Heike vor 4 Wochen gesprochen hat. Ich weiß, da ging es um Abraham und Gottes Verheißung in unserem Leben. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Und ich möchte da anknüpfen und mit euch ein wenig darüber sprechen, welche gute Gebrauchsanweisung, finde ich, Gott gerade in dieser Stelle Abraham und ich finde auch uns mit auf den Weg gegeben hat. Johannes Falk, der hat mal ein Lied geschrieben, da heißt es: Ein neues Land entdecken kann man nicht im Stehen, nur wer weitergeht, der kann das sehen, was Gott in seinem Leben tun will. Und vielleicht gehen wir nochmal zu der Stelle, zu 1. Mose 12, wo es um Abraham geht. Und da hat Gott Abraham herausgefordert, Schritte zu gehen. Er hat gesagt: Geh aus dem Land, in dem du lebst, verlass deine Sippe, deine Verwandten, das Haus deines Vaters und mach dich auf die Reise in ein Land, was du noch nicht kennst. Und ich denke, dass Gott das auch heute zu uns sagt. Und wir sind genauso herausgefordert wie Abraham damals, in das Land einzuziehen, was Gott für jeden von uns persönlich vorgesehen hat. Genauso wie Abraham. Wir sind herausgefordert, immer wieder Schritte zu tun, genauso wie Abraham das gemacht hat. Und dabei ist mir in den letzten Wochen nochmal so ganz bewusst geworden, wie viel Bedeutung es hat, in welcher Reihenfolge und in welcher Geschwindigkeit wir unsere ersten Schritte in unser verheißenes Land gehen. Und vor allem, ob der allererste Schritt, den ich setze, ob der richtig sitzt. Kennt ihr diese Raumspartreppen? Ja? Das sind so Treppen, die für enge Räume gemacht sind, wo die Stufen so versetzt stehen. Also es ist keine komplette Stufe, sondern es sind so Stufen, die versetzt stehen. Und es gibt eben für jeden Tritt, jede Seite vom Fuß, nur einen Tritt. Und man muss eben den ersten Schritt genau in der Reihenfolge gehen, in der auch die Stufen angesetzt sind. Also das bedeutet, wenn die Raumspartreppe mit dem rechten Tritt anfängt, sollte man auch den rechten Fuß darauf setzen. Sonst hat man ein Problem. Wir waren mal im Urlaub, da waren die Kinder noch relativ klein und man hatte 2 Etagen und da gab es eben genau so eine Raumspartreppe. Elternschlafzimmer war unten, die Kinderschlafzimmer waren oben und wie es so ist, schreit ein Kind nachts mal und wir mussten dann natürlich, weil wir mehrere kleine Kinder hatten, relativ schnell diese Treppe hochsprinten, damit nicht alle wach waren. Und diese Treppe begann aber mit einer linken Stufe und ich bin es gewohnt, mit rechts zuerst die Treppe hochzugehen. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie meine Schienbeine in der ersten Woche ausgesehen haben, denn ich bin die ersten Male grundsätzlich mit dem falschen Fuß gestartet. Aber nach einer Woche habe ich es gekonnt und ab da ging es sehr leicht. Und ich finde, eigentlich ist das eine geniale Erfindung, weil für kleine Wohnungen finde ich die schon recht genial. Diese Treppe nennt man auch Samba-Treppe, habe ich jetzt herausgefunden. Fand ich ganz interessant. Ich glaube, sie haben sich so ein bisschen daran festgehalten, dass wenn man diese Treppe mit Elan hochgeht, man diese Bewegung vom Samba macht und das wirklich auch Leichtigkeit eben ausstrahlt. Gott hat Treppe gegen eine Anleitung gegeben, wie wir, finde ich, so unsere persönliche Lebenstreppe gehen können. Ich habe aber die Vermutung, und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass bei vielen Christen das Leben eben anders aussieht, als wenn sie Samba tanzen würden. Ich weiß, dass wir uns manches Mal abquälen, dass wir uns abmühen, Schritte zu machen in unserem Leben und dass es manchmal alles andere aussieht als leicht oder wie ein leichtes Tänzchen. Aber ich glaube, das ist auch so, weil wir eben die Stufen unserer Lebenstreppe nicht in der göttlichen Reihenfolge gehen. Ich finde, Gott hat uns in dieser Bibelstelle bei Abraham ganz klar die Stufen erklärt, die wir in unserem Leben gehen sollen. Und die allererste Stufe, die er zu Abraham gesagt hat, heißt: Abraham, hör mal, bevor du Schritte gehst in deinem Leben, möchte ich, dass du weißt, dass du eins weißt, zuallererst will ich dich segnen. Und erst dann sollst du ein Segen sein. Und ich denke, viele Christen und viele Gemeinden haben das rumgedreht. Wir müssen ein Segen sein, und wenn wir dann lieb und brav sind, dann wird uns der liebe Gott auch segnen. Und ich glaube, viele Eltern haben auch dieses Erziehungsmuster, wenn sie lieb und brav habt. Also ich kenne das jedenfalls. Sie segnen ihre Kinder, wenn sie lieb und brav sind, aber ich denke, es soll nur umgekehrt sein, denn wir sollen zuerst die Kinder segnen, damit sie lieb und brav sein können. Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und als Abraham sich aufgemacht hat auf die Reise in seinem Leben, da sollte er eben das ganz Entscheidende in seinem Leben lernen, nämlich diese erste Stufe zu beachten. Er sollte verstehen, dass Gott ein Gott ist, der uns segnen möchte. Ich finde, die Bibelstelle, die ist wie so ein Lebenskonzept für uns. Und Gott möchte, dass wir das zuallererst verstehen, dass Gott ein Gott ist, der für uns ist. Dass er sagt, ich will dich segnen. Da habe ich nochmal überlegt, was bedeutet denn segnen eigentlich? Ich finde, wenn Gott uns segnet, dann wendet er sich uns zu und sieht uns an. Und ich glaube, das ist eigentlich doch das, was das, wonach wir uns in unserem Leben sehen. Wir sehen uns danach, dass jemand uns jemand zuwendet, dass jemand uns ansieht, dass jemand uns anspricht, dass jemand uns anerkennt. Und indem Gott uns segnet, gibt er uns etwas aus seinem göttlichen Leben mit, aus seiner göttlichen Lebensfülle. Und vor allem aber gibt er uns die Zusage: Ich bin und bleibe dein beständiger, treuer und verlässlicher Begleiter. Und ich bin auf Schritt und Tritt mit dir, komme, was wolle. Und das ist nicht kontrollierend gemeint, sondern eben wohlwollend. Gott möchte Gutes für uns. Und wer so durch sein Leben geht und diesen Zuspruch, den Gott an dich, an mich hat, noch nicht angenommen hat, nicht verinnerlicht hat, der wird das Leben nicht tanzen, sondern als total anstrengend empfinden. Der wird wahrscheinlich immer einen Gott vor sich haben, dem er es recht machen möchte, dem er etwas beweisen möchte, dem er anbettelt, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich selbst habe vor, so die ersten 30 Jahre meines Lebens genauso gelebt. Ich habe mir in meiner Kindheit und auch später nicht erlaubt, schwach trainiert, Bedürfnisse zu haben. Ich habe viele Jahre nur funktioniert. Ich wollte mir beweisen, dass ich schaffe, mein Leben anders zu leben, als meine Mutter ihr Leben gelebt hat. In meinen Augen hatte meine Mutter durch ihre ständigen Depressionen nichts aus ihrem Leben gemacht. Und alles in ihrem Leben drehte sich nur um sie. Und das wollte ich unbedingt anders machen. Und das habe ich getan und mit Erfolg. Mit 30 dann war ich verheiratet, hatte in 5,5 Jahren 4 Kinder bekommen. Wir hatten ein großes Haus mit Garten. Ich hatte nebenbei noch einen Job als Krankenschwester und hatte zusätzlich natürlich auch noch immer ein offenes Ohr für Menschen in Not. Und war davon überzeugt, dass Gott sich mein Leben genauso vorstellt. Dass er so ein Leben quasi von mir erwartet. Ein Leben für andere. Und ich habe gedacht, dann wird es mir auch gut gehen, dann werde ich auch gesegnet sein. Davon war ich felsenfest überzeugt. Und ich denke, wir sind alle so durch die unterschiedlichsten Dinge in unserem Leben geprägt worden. Wir denken, wir müssen Gott gnädig stimmen, müssen etwas für dass er sich uns zuwendet. Da habe ich eben schon drüber geredet. Ne? Aber wenn ich die Bibel richtig verstehe, hat sich Gott sich selbst durch Jesus ans Kreuz genagelt. Er hat sich herabgebeugt zu dir und zu mir und er steht mit offenen Armen da und sagt, das habe ich getan, um dich zu segnen. Im Galaterbrief heißt es, dass Jesus jedes Hindernis, jeden Fluch, jede Sünde, alles, was dich, was mich abgehalten hat von dem Segen Gottes, das hat er am Kreuz auf sich genommen. Und jetzt kommt es, wofür? Damit der Segen von Abraham zu dir und zu mir kommen kann. Gott ist ein gnädiger Gott. Gott hat alles dafür getan, damit das, was wir Menschen verbockt haben, wieder weggeräumt wird. Damit uns sein Segen wieder erreichen kann. Und auch als Gott Eva erschaffen hat, hat er zu Adam gesagt, ich will dich segnen und in dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter auf der Erde. Und auch hier ist wieder dieser Zuspruch von Gott, dieser Wunsch, uns zu segnen. Und auch im Johannesbrief heißt es, Gott hat uns was? Zuerst diese Reihenfolge. Auch hier gibt es wieder eine Reihenfolge. Und ich glaube, diese Reihenfolge ist wirklich von ganz großer Bedeutung. Denkt nochmal an eure Lebenstreppe. Die erste Stufe ist, ich will dich segnen. Und das heißt auch, wenn ich dich zuerst lieben, segnen darf, dann kannst du befreit, erleichtert durch dein Leben gehen. Denn Gott möchte keine lieben Kinder, er möchte geliebte Kinder. August von Hippo, das ist so ein Kirchenvater, katholischer Kirchenvater, der hat mal gesagt, Gott ist eifriger, damit seine Segnungen auf uns zu bringen, als wir es sind, sie zu empfangen. Das fand ich schön, ich sage es nochmal. Gott ist eifriger, damit seine Segnungen auf uns zu bringen, als wir es sind, sie zu empfangen. Und segnen lassen, das ist so der erste Schritt, den wir gehen dürfen in unsere Berufung, in unsere Verheißung. Und dann geht es weiter in dieser Bibelstelle mit dem zweiten Schritt. Und dann sollst du ein Segen sein. Zuerst den Segen empfangen, dann den Segen weitergeben, dann wieder den Segen sich, dann wieder den Segen weitergeben. Wenn man sich in diesem Satz mal die hebräischen Worte anschaut, dann müsste es eigentlich heißen, nicht du sollst ein Segen sein, sondern du wirst ein Segen sein. Das hebräische Wort Haya steht dort für werden. Und Haya bedeutet so viel wie, es wird sich ereignen, es wird automatisch sichtbar sein durch dein Leben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn jemand weiß, und im Herzen wirklich verinnerlicht hat, dass er von Gott geliebt und gesegnet ist, dann kann er gar nicht anders, als auch ein Segen für andere zu sein. Dann wird es automatisch durch sein Leben sichtbar werden. Petrus schreibt, alles, was ihr tut, also ob auf der Arbeit, zu Hause bei den Kindern, in der Gemeinde, wo auch immer du was tust, das tut, und jetzt kommt dieses Wort, ausschließlich, tut es ausschließlich aus dem Segen, den Gott euch dafür zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, er stellt uns den Segen, den wir weitergeben sollen, zur Verfügung. Und wir geben dann das weiter, was ihm, und ich glaube, wenn es drin ist. Und ich glaube, wenn das so ist, dann bemerken wir oft gar nicht, dass wir andere segnen. Dann passiert es einfach so. Ja, in Hebräer 3 heißt es, dass wir manchmal Gastfreundschaft anderen geben und dabei Engel beherbergt haben, ohne es zu wissen. Und ich glaube, genau das ist das. Ja, wir geben unseren Segen automatisch weiter. Ich denke, manches Lächeln oder jemanden mal kurz in den Arm zu nehmen, ein kleines Wort zur richtigen Zeit, mal eine Ermutigung, Augenzwinkern, das verändert manchmal Leben, das bewirkt Wunder. Und ich glaube, dass Gott uns berufen hat, wirklich genau so mit dieser Leichtigkeit durchs Leben zu gehen. Du wirst gesegnet, du wirst ein Segen sein. Du wirst gesegnet, du wirst ein Segen sein. Und dann habe ich gedacht, ich habe den ganzen Text nochmal gelesen und habe gedacht, eigentlich hatte Abrahams Vater Terach ja schon diese Berufung und diese Verheißung und diesen Auftrag von Gott bekommt. Aber Terach, der blieb irgendwo in Haran hängen. Der hat nur die halbe Strecke geschafft, wenn man das so sagen kann. Und ich denke, das passiert uns allen mal, dass wir irgendwo hängen bleiben, dass wir aus dem Rhythmus kommen, weil es vielleicht irgendwas in unserem Leben gibt, was uns blockiert. Aber wer hängen bleibt, wer stehen bleibt, der wird nicht das Land einnehmen, das Gott ihm gegeben hat. Erinnert ihr euch noch, was ich über mein Leben eben erzählt habt? Ich bin damals an meinen falschen Erwartungen und meinen Entscheidungen, die ich als Kind getroffen hatte, hängen geblieben. Ich hatte in meiner Kindheit entschieden, mein Leben besser zu leben als meine Mutter und mehr daraus zu machen. Und das hört sich vielleicht ja erstmal richtig und gut an. Aber es hat für mich bedeutet, meine Bedürfnisse abzustellen. Es hat für mich bedeutet, jegliche Schwäche aus meinem Leben zu verbannen, Schwäche in mir zu verachten. Und es hat mich dazu geführt, in meinem Leben damals nur zu funktionieren. Kaum Freude zu empfinden, für andere zu leben, aber eben für mich nicht zu sorgen. Und ich glaube auch, eben war einfach nur anstrengend. Und ich glaube auch, ich war anstrengend für mein Umfeld. Denn den Anspruch, den ich an mich hatte, hatte ich im Stillen auch an andere. Und ich habe andere verurteilt, wenn sie Schwäche gelebt haben. Bis ich dann irgendwann, ich weiß es nicht mehr, 28, 29 war und ganz und komplett auf der Nase lag. Meine Kraft war zu Ende, ich war leer gelaufen. Ich hatte Gottes Tankstelle ganz lange ignoriert. Damals habe ich mich dann auf den Weg gemacht und habe mir bei einer lieben Seelsorgerin aus unserer Gemeinde Hilfe gesucht. Und es war wirklich auch ein längerer Prozess. Das war nicht irgendwie ein Hauruck-Verfahren und mit einem Gebet verändert, sondern ich bin wirklich einen längeren Prozess gegangen. Und das war ein Prozess, in dem ich gelernt habe, meine Schwäche, meine Verletzungen Jesus hinzuhalten, meine Haltung anderen Menschen gegenüber hinzuhalten und zu erleben, dass er sich darum kümmert. Ich habe gelernt, neue, gute Entscheidungen zu treffen und immer wieder neu aufzustehen und neue Schritte zu gehen. Ich habe erleben dürfen, dass ich meinen Groll gegenüber meiner Mutter, wenn ich Schwäche bin. Und ich durfte erleben, wie es ist, getröstet zu werden, wenn ich Schwäche zulasse. Von Gott, aber auch von Menschen. Und ich habe neu gelernt, wieder zu weinen. Ich hatte mir ganz lange Tränen verboten. Und ich habe erfahren dürfen, dass Gottes Zuspruch, dass er mich zuerst geliebt hat und mich segnet, dass das ganz tief in mein Herz gerutscht ist. Und je mehr ich von meinem Ballast aus meiner Vergangenheit loslassen konnte, desto mehr konnte ich seine Liebe und seinen Segen begreifen und für mich annehmen. Ich möchte dir, ich möchte uns heute Nachmittag Mut machen, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass Gott für jeden von uns so eine Samba-Treppe vorbereitet hat. Aber ich weiß auch, dass wir Menschen aus dem Tritt kommen können, dass wir strauchen können. Das habe ich an einem Leib erfahren und das ist auch heute zwischendurch noch so. Ja, ich stolper, ich vergesse die erste Stufe mitzunehmen, ich versuche wieder aus eigener Kraft loszuziehen. Aber ich habe gelernt, dass ich da nicht bleiben muss. Wenn ich falle, darf ich wieder aufstehen und es neu versuchen. Und ich muss nicht stehen bleiben. Und auch du musst nicht stehen bleiben. Fang an, wieder Schritte zu gehen. Mach Schritte in deine Berufung, in das Land, was Gott für dich vorbereitet hat. Sophia, kommst du? Ich möchte dir heute Nachmittag zwei Fragen stellen. Wenn du dein Leben mal reflektierst, so die letzten Wochen und Monate, fühlt sich dein Leben so an wie eine Samba-Treppe, auf der du leicht und mit Freude durchs Leben gehst? Oder bist du ein wenig aus dem Tritt gekommen? Wenn es dir vielleicht so geht, dass du aus dem Tritt gekommen bist, dir vielleicht deine Schienbeine blau geschlagen hast, Blessuren davongetragen hast, dann habe ich ein Angebot für dich. Fang noch mal ganz bewusst auf der ersten Stufe an. Mach diese Stufe, dass Gott dich segnet, noch mal ganz fest in deinem Leben. Und fang an, die Dinge loszulassen, die dich blockieren. Die dich blockieren, Gottes Segen anzunehmen. Verletzungen, falsche Entscheidungen, Enttäuschungen, vielleicht auch ein falsches im Leben auszuräumen, was auch immer du festhältst. Fang an, all das aus deinem Leben auszuräumen. Lass nicht zu, dass es dich daran hindert, Gottes Segen zu empfangen. Gott sagt zu dir, ich will dich segnen. Und du darfst dich heute entscheiden, diesen Segen anzunehmen. Oder vielleicht hast du das ja noch nie bewusst getan. Dann mach heute den ersten Schritt. Du darfst dich ganz neu von seinem Segen durchdringen lassen. Saug ihn auf, wie so ein trockener Schwamm, der Lebenswasser aufsaugt. Ich habe in mir immer, wenn ich mir Gottes Segen vorstelle, so ein inneres Bild von einem Wasserfall, der aus Gottes Händen entspringt. Und ich stelle mir vor, dass ich meine vollen Hände unter diesen Wasserfall halte, meine ganzen Verletzungen, meine falschen Entscheidungen, all das, womit meine Hände gefüllt sind. Und es wird abgewaschen. Und dann sind meine Hände frei und ja, frei einfach, diesen Segen auch zu empfangen. Dieses Lebenswasser aufzunehmen. Und wenn du das getan hast und diese erste Stufe nochmal ganz bewusst genommen hast, dann geht es weiter auf die zweite Stufe. Und dann wirst du automatisch ein Segen sein. Und dieser Segen wird ganz natürlich aus dir rauskommen. Und wodurch? Dadurch, dass Gott dich zuerst geliebt hat und seinen Segen in dich hineingelegt hat. Ich bin und bleibe dein beständiger, dein treuer und dein verlässlicher Begleiter. Ich bin auf Schritt und Tritt mit dir, komme was wolle. Und das, weil er wohlwollend ist. Nicht, weil er kontrollieren möchte. Und dann kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, dass so ein Leben Spaß macht, dass so ein Leben Freude macht, dass so ein Leben leicht ist. Auch wenn nicht immer alles leicht im Leben ist, aber es kommt eine neue Leichtigkeit. Und ich glaube, mit dieser Leichtigkeit und wenn wir diese Reihenfolge einhalten, dann werden wir ganz automatisch vorangehen. Und dann machen wir ganz automatisch Schritte in das, was für uns vorbereitet hat, in die Verheißung, die Gott für uns vorbereitet hat. Wir werden jetzt noch eine Zeit im Lobpreis haben und ich möchte euch die Möglichkeit geben, wir werden, weiß ich nicht, zu dritt da hinten stehen gleich und ich möchte euch die Möglichkeit geben, diesen ersten Schritt nochmal feste vor Gott zu machen. Vielleicht auch vor einem Menschen. Und wir möchten euch dann stellvertretend diesen Segen Gottes zusprechen.